Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat, demnächst übrigens öfter, gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Hosea Radziller, Moderator, Kabarettist, Texter, Ombudsmann, Autor und ab und an auch Schauspieler. Herzlich willkommen.
Hallo, servus, danke für die Einladung.
Ich hoffe, ich habe jetzt keine Berufsbilder vergessen, aber wahrscheinlich schon.
Ach
was, ist ja total nebensächlich.
Suchen Sie sich etwas aus, ich mache alles.
Ich fange mal mit der Frage aller Fragen an, nämlich wie bist du zu FM4 gekommen?
Das war so, dass mein damaliger Arbeitspartner und bester Freund Lukas und ich im Flex in Wien aufgetreten sind mit irgendeiner Performance bei einem Geburtstagsfest von Radio Orange, wo wir damals eine Sendung gemacht haben. Das ist das freie Radio in Wien. Und dort hat uns der Martin Blumenau gesehen, der FM4-Redakteur war und mittlerweile leider verstorben. Und hat uns gesagt, boah, ihr gehört eigentlich zu FM4. Und wir waren 17 und ich habe dann sofort den Aufnahmetest gemacht und die haben dort gesagt, ja okay, passt schon, aber lass dir Zeit, mach mal die Schule fertig und dann schauen wir weiter. Und im nächsten Jahr hatten sie mich natürlich vergessen, aber dann hat der Lukas den Aufnahmetest gemacht und hat es geschafft. Und der Martin Blumenau hat dann gesagt, wenn ihr den Lukas nehmt, dann müsst ihr den Hosea auch nehmen. Und hat sich noch erinnert und dann waren wir beide bei FM4 plötzlich.
Hallo. Ja, Martin Blumenau, Ruhe in Frieden. Du hast dann 2006 bereits den Ombudsmann erfunden, wenn ich richtig recherchiert habe, und zwar mit einem anderen Martin, gemeinsam mit dem Steirer Martin Buntigam. Wann war klar, dass du das sprechen wirst, weil du warst ja viel jünger, als ich diese Figur jemals eingeschätzt hätte?
Das war relativ schnell entschieden, weil das war das, was ich konnte sozusagen. Also, dass ich schreiben kann, das war noch nicht ganz erwiesen zu dem Zeitpunkt, aber ich habe oft bei so FM4-Comedy-Sachen als Sprecher mitgemacht oder als Stimme. Und den Ombudsmann haben damals der Clemens Heipel, der Martin Buntigam und ich bei einem Mittagessen erfunden. Und der Clemens hatte die Idee, dass der Ombudsmann heißen soll. Also die Idee von Martin und mir war eigentlich, jetzt kommt Wikipedia auf und es wird in Kürze so leicht sein, so zu tun, als wüsste man irgendwas. Weil das im Internet das Wissen so leicht mit Volltextsuche und so leicht recherchierbar verfügbar sein wird. Es werden die Ratgeber aus dem Boden schießen und wir machen vorher schon die Parodie. Und das war eigentlich die Idee. Wir haben gedacht, das wird vielleicht irgendwie 6 Monate gut gehen oder so und dann, dass das so irre wird und jetzt sind wir im 17. Jahr, dass das läuft, das hätte niemand kommen sehen. Ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir es immer pünktlich abliefern.
Naja, aber man hört es halt schon auch gern. Also ich liebe es, ich habe es eh schon.
Oh, vielen Dank.
Ich habe es schon bei irgendeinem deiner Social Media Postings dazu geschrieben. Es ist schon ehrlich gesagt meine Lieblingssendung. Ja. Sie ist natürlich auch schnell konsumiert, aber ich habe die, glaube ich, von Anfang an immer gehört.
Und die Idee, weil du die Stimme angesprochen hast, also das Vorbild für die Figur, das würde man auch nicht glauben, ist eigentlich der Pumuckl. Und es ist Hans Klarin, der Sprecher, der den Pumuckl gesprochen hat, das habe ich gehört als Kind bis zum geht nicht mehr. Und diese Stimme gab es eigentlich schon immer. Das war eigentlich, ich mache den Pumuckl nach. Und dann habe ich daraus so einen älteren Herrn gemacht, der die Stimme, wenn man jetzt Ombudsmann-Folgen von 2007, 2008 anhört, der hat sich auch wahnsinnig verändert. Also der hat am Anfang noch viel irrer geklungen und noch viel mehr wie eine Comicfigur. Und der ist erst über die Jahre ist er so realistisch geworden.
Und du kannst das dann sofort auf Knopfdruck umschalten?
Ja. Na, das geht schon. Also das, ja. Also irgendwas muss ich auch können.
Na, und du kannst dann, ich weiß nicht, 17 Prominente oder wie? Oder ist das wirklich dein alter Ego?
Ich habe eine Zeit lang viel mit Parodien gearbeitet und bei Radio FM4, die Comedy war nie so geradlinig, dass man sich genieren musste für seine Parodien, sondern die wurden dann sehr subtil und künstlerisch interessant eingesetzt und das konnte ich gut, ja. Ich habe aber in den letzten Jahren immer weniger Lust drauf und dann gibt es ja so Leute wie den Alex Christian oder so, die das halt echt richtig gut können und dann hat das keinen Sinn, wenn das wer macht, das so mittelgut kann. Mhm. Und ich konnte auch nichts Spezielles, also ich habe halt das Übliche können, ich habe halt irgendwie den Helmut Kohl und den Marcel Reich-Ranicki und den Hans Moser und den Toni, also das ging alles. Und was ich aber bis heute irgendwie mag und gern einsetze, auch in meinen Kabarettprogrammen, ist so Dialektfärbungen reinbringen in die Stimme. Das macht mir große Freude und ich höre mir das gern an und lasse mich da gern rein. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Sehnsucht danach, den eigenen Dialekt noch zu sprechen, den ich mir komplett abtrainiert habe.
Kärntnerisch kommt nicht so gut in Wien, ne?
Genau, vor allem wenn du 9 bist oder 10 und so ein seltsames Kärntnerisch mit slowenischem Einschlag redest, das kein Mensch irgendwie versteht und auch noch nie irgendwer gehört hat und auch nicht zuordnen kann. Also die Leute wussten ja nicht, dass das irgendwie Kärntner-slowenisches Kärntnerisch ist. Und da bin ich echt zu Hause gesessen mit dem Deutschbuch in der Hand und habe mir das abtrainiert, radikal. Was ich kann sogar ein hartes T sagen, bitte.
Ja.
Bin aber echt der Kärntner.
Und du sagst dann nicht versehentlich manchmal Bade, was mir zum Beispiel manchmal rausrutscht.
Na doch, nach dem Sommer, wir verbringen mit der Familie den Sommer meistens zur Gänze in Kärnten und dann danach muss ich schon wieder, brauche ich so, muss ich das wieder ausschleichen, das Kärntnerische.
Das, was ich mir beim Ombudsmann noch gefragt habe, wie interaktiv war das Ganze eigentlich wirklich? Ist das kompletter Fake, diese Fragen aus dem Publikum oder war da schon zwischendurch was?
Das ist echt witzig, weil wir haben damals uns gedacht, okay, wir stellen das jetzt realistisch auf, damit es irgendwie, falls es wer glauben möchte, auch glaubwürdig ist. Und dann sind echt Fragen gekommen. Also deswegen ist es auch weitergegangen, glaube ich, weil es sofort Feedback gab und das hat dann den Entscheidungsträgerinnen so eingeleuchtet. Damals gab es ja noch kein Social Media, wo du irgendwelche Klickzahlen messen kannst oder so. Aber da haben Leute und im ersten Jahr auch Leute, die wirkliche Schwierigkeiten hatten. Also da mussten wir wirklich teilweise die E-Mails dann an Stellen weiterleiten, die sich um handfeste, wirkliche Probleme kümmern. Mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass das eine Satire-Rubrik ist und Leute schreiben, weil sie Teil dieser Satire-Rubrik sein wollen. Aber wir könnten alle Fragen mit echten Anfragen bestreiten, tun es aber aus Faulheit nicht.
Gar nicht oder manchmal schon?
Na, ich würde sagen, circa die Hälfte. Also es schreiben momentan der Lollo Pichler von Christoph und Lollo, die Birgit Radeschnik vom Duo Radeschnik, der Martin Buntigam und ich. Also jeder von uns schreibt eine Woche im Monat. Und der Lollo und der Martin, die haben gern echte Fragen. Und bei mir ist es so, dass ich die Fragen meistens so lustig finde, dass ich mir denke, was mache ich jetzt noch sozusagen? Und ich nehme schon auch manchmal welche, aber nicht so oft wie die anderen.
Du hast Theaterwissenschaften studiert, wenn auch nicht abgeschlossen, aber deswegen wird man ja noch nicht Kabarettist. Also wie ist der nächste Schritt auf die Bühne gegangen?
Der Schritt auf die Bühne ist lang vor dem Studium gekommen. Also das war klar, da war ich 7. Also das Einzige, was ich je werden wollte in meinem Leben, ist Prince. Also der Musiker Prince, das war, also ich wollte nie Feuerwehrmann werden oder sowas, sondern ich habe versucht, so zu sein wie der oder wie John Bon Jovi oder solche Leute und dann später halt Otto Walkes und so und noch später Gerhard Polt und so, Helmut Qualtinger und so weiter. Und
das ist aber auch eine interessante Entwicklung von Prince zu Qualtinger, muss man sagen.
Ja, das war also so irgendwie von Ekstase irgendwie in geordnetere Bahnen, auch weil man wird halt das, was die Umstände hergeben, oder? Und das Umfeld in den 80er und 90er Jahren in Österreich, das hat jetzt nicht unmittelbar eine Schneise zu Prince gelegt. Da konnte man sich eher vorstellen, man wird vielleicht so wie der Qualtinger oder so. Aber was einem ja natürlich eh auch nicht gelingt, aber das in die Richtung geht man dann halt.
3-mal, glaube ich, österreichischer Kabarettpreis und zwar mit etlichen Jahren Abstand. Das heißt, du bist eigentlich dauerhaft lustig. Auf deiner Website steht Witz mit Eleganz. Ist das der Stil des Hosea Racila?
Man muss irgendwas sagen und man muss immer irgendwelche Pressetexte haben. Und in den letzten Jahren haben Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten immer weniger Zeit. Die müssen 5-6 Texte am Tag schreiben. Und wenn du möchtest, dass die sich auf das einlassen, was du da machst, dann ist es total hilfreich, wenn du denen, wenn du es möglichst niederschwellig aufbereitest in der Öffentlichkeitsarbeit. Und so klare Ansagen führen meistens dazu, dass sie dann schnell kapieren und auch Lust drauf kriegen, das sich darauf einzulassen und das so zu beschreiben oder die, sagen wir so, die Aspekte zu beschreiben, die dir selber auch wichtig sind. Und ich verwende zum Beispiel keine Fäkalsprache auf der Bühne, ich verwende keine Schimpfwörter oder ganz, 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 ganz selten. Ich versuche, die Stücke so zu schreiben, dass man auch sprachlich ein Vergnügen daran hat. Und mir geht es ja auch darum, die Schattenseiten des Lebens und die eigentlich unangenehmen Dinge, die in der Welt so passieren, die so zu beschreiben und auf die Bühne zu stellen, dass man ein leichtes Gefühl dabei hat. Mhm. Und da hilft so Eleganz dabei.
Ich hätte nämlich auch gesagt, Leichtigkeit und Eleganz ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Stilmittel bei dir, gerade weil halt viele jetzt ziemlich brachial worden sind. Und wir haben vorher ein bisschen geredet hier in unserem kleinen Community-Büro, dass da oft sehr viel Aggression drinnen steckt in den Auftritten. Ja. Sieht man im Übrigen auch bei den Pratersteinen, aber dazu kommen wir dann eh noch. Also die sind sehr aufgeladen, das ist manchmal eine richtige Anklage. Und witzig ist das natürlich dann oft nicht so sehr, ist vielleicht auch gar nicht der Sinn. Ja, von wegen Kabarett, du bist natürlich nicht ganz zufällig da. Du schaust jetzt gerade so streng, aber egal, das kriegen wir schon wieder hin. Du präsentierst dein neues Programm. Ich habe es noch nicht gesehen, sondern ich werde es heute Abend sehen.
Cool.
Ja. Danke an die Presselady an dieser Stelle, muss man auch sagen. Hoffentlich funktioniert das mit der Gästeliste. Aber was ich fragen wollte, um was geht's? Also prinzipiell einmal offensichtlich um dich, weil du kommst im Titel vor.
Ich finde, wir müssen nachher noch über diese Aggressionsthemen und das, was du vorher angesprochen hast, sprechen. Das finde ich sehr interessant, die Beobachtung. Und mein Programm heißt Hosea. Das hat den Grund, dass ich mich sehr viel lustig mache über jemanden, der mit der Gegenwart schlecht zu Rande kommt und von einem Fettnäpfchen ins andere tritt. Und um gleich klarzumachen, dass es da um mich geht, über dass alle Witze auf Kosten des Erzählers gehen, sozusagen, habe ich so sehr genannt. Und es war auch so, dass diese krisenhafte Gegenwart mit all dem vielen, was momentan in der Welt einen bedrängt und bedrückt, dass ich wollte die nicht so erzählen aus der Perspektive von jemandem, der es besser weiß oder dem das besser gelingt, damit umzugehen, sondern ich wollte eher sozusagen von den Sekunden und den Stunden in meinem Leben erzählen, in denen ich auch nicht so gut zurechtkomme mit dem. Und das bedeutet eine gewisse Öffnung. Ich habe noch nie so sehr über mich erzählt auf der Bühne. Also ich habe immer eher Figuren sprechen lassen. Und das war diesmal sozusagen das künstlerische Vorhaben und dann habe ich es Hosea genannt.
Immerhin bist du ja per Du mit dir, weil der Hader zum Beispiel sagt, der Hader über sich, Hader on Ice und so. Mhm. Immerhin, du bist ja bei deinem Vornamen. Ne?
Ja, aber hey, wenn man den Nachnamen hat, den muss man nützen, oder? Also das ist ja irre eigentlich. Hader ist ein super Name für einen.
Klar,
für
wobei Josef wäre prinzipiell auch kein schlechter Stücktitel wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber Hader im Keller, das hat eine sprachlich zweite Ebene, um die ich auch darum beneide ich.
Kannst du ja noch umbenennen, kostet 500 € oder so in Österreich. Hosea Hader klingt auch gut.
Aber das wäre es genau, das ist eine super Idee.
Okay, wobei der Papa wäre vielleicht traurig und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Das mit Aggression machen wir dann später bei den Pratersternen, würde ich vorschlagen. Der Papa, ein Buch über und für den Vater. Mhm. Warum dieses?
Es war Pandemie und man muss sich irgendwas zu Weihnachten schenken und will das auch und dann ist wenig Geld und dann habe ich überlegt, was kann ich ihm schenken und ich wollte immer schon dafür sorgen, dass er noch einmal so einen Antrieb bekommt und so einen Grund, noch mal was zu schreiben, weil er wollte eigentlich sein ganzes Leben lang schreiben und hat das auch getan, hat zwei Romane geschrieben und so Erzählungen und Kurzgeschichten und viel Philosophie und hat das in den letzten Jahren so immer weniger für möglich gehalten, dass das noch irgendwen interessiert, wenn er was schreibt und ich war immer gegenteiliger Meinung. Und das war auch als Kind so eine Sehnsucht von mir, dass er seine Gedanken, die ich für sehr interessant und lohnend und schön halte, dass er die dass er mit denen immer so ein bisschen schamhaft und zurückhaltend umgegangen ist. Und ich wollte ihm einfach sozusagen nochmal zeigen und sagen, dass mir das wichtig wäre, dass er sich äußert. Und dann, wie der Zufall will, gab es dieses Angebot vom Verlag und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch eine gute Idee und habe ihm das geschenkt.
Vatertag und Weihnachten gleich in einem.
Ja, also er hat nicht gleich gefunden, dass das eine super Idee ist, ein Buch über den Vater, weil das hat ihn überhaupt gar nicht interessiert, aber ein Buch hat ihn dann doch wieder interessiert und ich glaube, gemeinsam zu arbeiten, das war auch eine schöne Vorstellung, vor allem in dieser Zeit, in der man so zur Distanzierung aufgefordert wurde und wir haben einfach in dieser Zeit sozusagen unsere Beziehung vertieft, anstatt irgendwie sie zu beenden oder ins Gefrierfach zu stellen oder so.
Schönes Stichwort. Du schreibst über eure Beziehung. Bei diesem Mann bin ich aufgewachsen. Wir haben 13 Jahre lang zu zweit gewohnt. Als ich volljährig war, ist er ausgezogen. Ich bin das Kind von Außenseitern, der Enkel von Autoritären und der Schulfreund von Gläubigen. Meine Sprachen waren Kärntnerisch und Slowenisch. Dein Papa scheint ja viel introvertierter zu sein oder zumindest introvertierter zu sein als du. Mhm. Hat er sich nicht dann schwer getan, nicht nur am Buch mitzuarbeiten, sondern da ist ja eine gewisse Öffentlichkeit. Erstens ist am Cover zu sehen und vermutlich habt ihr die PR ein bisschen gemeinsam bestritten.
Ja.
Wie schlimm war denn das für ihn?
Er hat sich schwer getan, aber ich war eher überrascht davon, wie schnell das gegangen ist, dass er eine Professionalität entwickelt hat in dem Ganzen, also dass er angefangen hat, sich nicht mehr zu ärgern, wenn ein Interview nicht so verläuft, wie er sich das wünschen würde, dass er aufgehört hat, sich Sätze zurechtzulegen vorher, die er dann sagen wird und so weiter. Also so wie schnell er ein Profi geworden ist und wie schnell ihm das auch getaugt hat, auf der Bühne vorzulesen, wovon ich aber, also was für mich das Allerschönste war beim gemeinsamen Arbeiten, war zu bemerken, dass er ein Selbstvertrauen hat, was sein eigenes Schreiben betrifft. Also dass er da überhaupt nicht irgendwie zweifelt oder hadert.
Nicht hadert.
Genau, richtig, ja, jetzt wollte ich es nicht mehr aussprechen. Sondern dass er schon weiß, was er da kann. Und das war für mich schön zu sehen, weil man möchte ja nicht, dass die Eltern von Selbstzweifeln zerfressen sind, sondern das ist ja beruhigend und schön und ermutigend, wenn man merkt, der Vater traut sich was zu.
Liest du eigentlich die Rezensionen auf Amazon?
Nein.
Das habe ich für dich gemacht.
Okay.
Es sind auch nur 3, glaube ich. Also zumindest habe ich es nicht anders einstellen können. Er hat mir die 3 angezeigt. Schön ist, die Palette reicht von wunderbar bis zu einer einzigen Enttäuschung. Bei 3 ist das irgendwie schön aufgefächert. Wobei, wenn es die beruhigt, der einzige Kritiker, also es waren 2 positive, sehr positive und ein recht negativer, 2 Sterne, glaube ich, von 5. Der einzige Kritiker hat sonst keine Rezension geschrieben. Also ich habe da ein bisschen nachrecherchiert. Das heißt, der ist wahrscheinlich eher
Witch Hunt.
Ja, da hat irgendwer hat was gegen dich. Aber generell ist es halt so, denke ich, dass man halt Reaktionen bekommt, aber bei einem persönlichen Projekt, ja, ist es natürlich noch ein bisschen intensiver, oder? Also wenn jemand das Buch kritisiert, kritisiert er auch dich. Vielleicht nicht dein Papa, aber dich, oder?
Nein, also das war mir von vornherein klar, dass das, was wir da veröffentlicht haben, dieses Buch, das ist sehr intim, aber es ist nicht privat. Und das, was wir da schreiben, das ist nicht unser Leben, sondern das ist das, was wir daraus gemacht haben. Und das war immer klar in dem ganzen Prozess, dass wir nichts veröffentlichen werden, was zu privat ist. Und dass es darum geht, in dem, was man als persönlich empfinden würde, das zu finden, was man allen erzählen möchte. So arbeite ich überhaupt. Also ich arbeite auch auf der Bühne mit meinem tatsächlichen Leben und verwende das als Verhandlungsmasse, aber suche eben die Teile raus, die mir erzählenswert oder die ich erzählen möchte, die ich allen erzählen möchte, die ich jedem Menschen, den ich auf der Straße treffen würde, gern erzählen würde.
Der historische Hosea, du merkst schon, ich bin ein bisschen sprunghaft.
Jetzt bin ich gespannt, wer das ist, der historische Hosea.
Der kämpfte gegen den Götzendienst, hat mir Wikipedia verraten.
Also der biblische Hosea.
Ja, der ja vielleicht nicht ganz echt war, sondern womöglich eine Zusammenstellung von mehreren Hoseas. Aber der kämpfte gegen den Götzendienst. Wogegen kämpft denn der heutige Hosea?
ach, Hautprobleme und solche Sachen. Also okay. der hat irgendwie keine globale Aufgabe, habe ich das Gefühl. Also der hat sich das lang und intensiv eingebildet, als Jugendlicher die zu haben, so wie man das halt macht. Aber man würde annehmen, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dass man so ein Sendungsbewusstsein hat. Aber die Wahrheit ist, dass man einfach viel Zeit damit verbringt zu veröffentlichen und dass man sich dann so sehr daran gewöhnt, öffentlich zu sein und öffentlich zu sprechen, dass man irgendwann so impulsiv wird im Umgang mit seiner Meinung. Und dann habe ich zum Beispiel Social Media kennengelernt in einer Zeit, in der ich gesundheitliche Probleme hatte und habe dann angefangen, weil da dieser Hofer van der Bellen-Wahlkampf war in Österreich und dann die ganze Flüchtlingsbewegung und die ganze Kurz- und Strache-Liaison, mich dort zu äußern, weil ich einfach nicht meine Freunde treffen konnte und nicht dauernd telefonieren und so. Und ich wollte irgendwie irgendwas tun und irgendwie mich äußern und mich austauschen. Und man wird dann so schnell süchtig, nachdem, es ist ja dafür gebaut, dass man süchtig wird danach. Aber das ist wie Rauchen, ein bisschen für mich. Das ist kein, da verfolge ich kein Projekt oder so. Ich habe mir oft überlegt, weil ich schon immer wieder mit politischen Parteien sympathisiere, einer beizutreten, und habe mir dann aber immer gedacht, ich würde das so ernst nehmen. Ich könnte das, glaube ich, nicht aushalten. Ich könnte nicht einfach Parteimitglied sein irgendwo. Und ich glaube, ich würde auch in einer NGO oder in irgendeinem aktivistischen Kontext einfach vergehen vor lauter irgendwie sich reinsteigern in das Ganze.
Da ist echt viel von dem historischen Hosea in dir, du kämpfst dagegen an quasi. Der Hosea, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, scheint ein interessanter Charakter gewesen zu sein, der es nicht leicht hatte im Leben, nämlich zum Beispiel mit seiner untreuen Frau. Dafür ist er besonders bekannt worden, dass er da so viel Toleranz leben konnte. Du schaust so, als wenn du auch ein bisschen über den recherchiert hättest und möglicherweise zu anderen Schlüssen kommen wirst, aber schauen wir mal.
Naja, es ist sozusagen, die Geschichte vom Buch Hosea ist ja das, das ist ja so ein Sinnbild für das Volk Israel, das vom wahren Glauben abfällt und das sozusagen, also deswegen diese untreue Frau, die aber trotzdem irgendwie geheiratet wird.
Ja, aber so. Ich habe mir gedacht, weil ich ja viel banaler bin, die Metaphernebene streiche jetzt die Metaebene, sondern der arme Mann hat Probleme mit seiner Frau.
Ja, genau das soll es auch auslösen, glaube ich.
Ja, ich habe mir nur gedacht, wie sagt man das jetzt höflich, wie genau sind deine Eltern auf die Idee gekommen, dir diesen Namen zu geben? Weil wie gesagt, das ist ja jetzt kein, also Achill oder was auch immer, das ist also schon eine komplexe Figur. Ne?
Ich glaube, es war eine Mischung aus, dass ihnen der Name gefallen hat, dass da so viele Vokale drin sind zum Beispiel. Und es war auch so ein Schuss Philosemitismus dabei. Mhm. Also sie haben, glaube ich, viele jüdische Namen waren in der Ziehung. Aber sonst, ich glaube nicht, dass es aus einer Bibeltreue heraus passiert ist.
Du hast an lauter schönen Sachen gearbeitet. Wir sind Kaiser, Sendung ohne Namen, Dorfers Tonners Talk, den Ombudsmann. Sind wir zwei uns einig, dass Österreich hingegen eher ein bisschen in die Hose gegangen ist?
Ah, sowas ist im Nachhinein schwer zu sagen. Und da haben so viele Menschen daran mitgearbeitet. Und es war eine wirklich schöne Arbeit. Also das war das einzige Mal, dass ich das erlebt habe, abgesehen von der Radioarbeit, nämlich beim Fernsehen, dass so viele Leute, die wirklich viel drauf haben, in einem Autorinnenteam versammelt sind. Und da sind wirklich sehr tolle Skripten entstanden. Ich glaube, dass sie sich dann in der Umsetzung, also beim Dreh, dass sie sich da ein bisschen viel vorgenommen haben und sozusagen ästhetisch nicht immer den geradlinigsten Weg gewählt haben. Und das merkt man der Sendung ein bisschen an. Also ich war auch am Set zweimal und das war ein riesengroßes Set. Also sowas gibt es in Österreich eigentlich gar nicht normalerweise. Aber der Robert Balfrader war damals am Höhepunkt seiner Popularität und der Nikolaus Ovčarek war, glaube ich, gerade Jedermann gewesen und die konnten sich quasi aussuchen, was sie machen wollen. Und es hatte aber niemand wirklich Erfahrung damit, wie man so viele Maskenbildnerinnen, so ein Riesenteam, so eine große Crew. Ich meine, wir waren allein, glaube ich, 15 Autorinnen oder so, die an dem gearbeitet haben. Wie man so ein Riesenteam zusammenhält und dann ist noch, also zwei Leute, die an entscheidenden Positionen hätten mitarbeiten sollen, sind dann schwer krank geworden und konnten das doch nicht machen. Und ich finde, dass es besser gealtert ist, als es damals auf den ersten Blick ausgeschaut hat. Ich glaube aber, dass wenn man sich die Skripten durchliest und wenn man sich anschaut, wie daran gearbeitet wurde, dann wird es sich lohnen, daran anzuknüpfen und zu sagen, das probieren wir nochmal, weil jetzt haben wir gelernt aus dem ersten Mal. Und ich fand es damals schon schade, dass sie keine zweite Staffel gemacht haben, weil das wirklich eigentlich die richtige Richtung war, nur hat man halt in der ersten Staffel macht man oft alle Fehler, die man machen kann, und dann ist gut, wenn man eine zweite machen darf. So.
Mhm. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich es gleich nicht mochte, nicht jetzt im Nachhinein nicht mochte, aber vielleicht sollte ich es nochmal anschauen, mag ich es jetzt lieber.
Es ist wirklich nicht so schlecht gealtert, finde ich. Also man sieht, dass da Leute was vorhatten. Und dass es ihnen aber nicht so gut gelungen ist. So, das kann man, glaube ich, so kann man das, glaube ich, stehen lassen.
Von wegen nicht gut gelungen. Ich bin im Spital an der Drau mit Eva Glawischnik in die Schule gegangen.
Schau.
Ja, sie war allerdings nicht in meiner Klasse, sondern so ein oder zwei Klassen unter mir, aber sie war damals schon recht auffallend. Mhm. Herbert Kickl muss also auch in derselben Schule gewesen sein, ist mir aber nie aufgefallen. Wen hast du dir gemerkt aus deiner frühen Jugend?
Aber war die Eva Glawischnik so Schulsprecherin?
Ja, so in der Richtung
zumindest. Okay. Okay. Ja, der Kickl war ja eher dann so bei der Fremdenlegion und so, oder? Der war ja eher so ein Einzelgänger und
irgendwie. Also die habe ich in meinem Leben nie wahrgenommen.
Aus meiner frühen Jugend, also wenn es jetzt um Prominente geht, also mir sind natürlich eine Reihe von Leuten in Erinnerung, wo ich nicht genau weiß, ob die ihren Namen oder ihre Geschichte irgendwo in einem Podcast wiederfinden wollen. Aber ein Mensch, den ich schon sehr früh kennenlernen durfte, war der Christoph Schubik. Das ist ein Maler. Mhm. Und das populärste Faktum über ihn, das man erzählen kann, ist, der war derjenige, der den Vortrag gehalten hat, wo dann aber die Uniferkelei draus geworden ist. Also er hat sozusagen auf der philosophischen Fakultät, die damals das Audimax hatte für diesen Tag, hat er ein Seminar, glaube ich, gehalten. Und der hat in Klagenfurt unterrichtet und war mit meinem Vater befreundet. Und in dessen Wohnung waren wir immer wieder. Und da war auch der Robert Schindl, Schriftsteller, Lyriker. Und an die beiden erinnere ich mich wirklich noch sehr lebhaft, weil die haben wahnsinnig viel gewusst und haben immer so Lieder gesungen, ganz, ganz alte aus den 30er und 20er Jahren, so österreichisches Liedgut, so Wiener Lieder und jüdische Lieder und Partisanenlieder und Brecht-Weil und sowas wurde dann dort abends dargeboten. Und ich bin sofort in das größte Fettnäpfchen getreten, in das man treten kann. Das ist eine legendäre Geschichte. Und zwar bin ich am Schoß vom Robert Schindl gesessen und habe ihn angeschaut und habe gesagt, du schaust aus wie der Waldheim.
Ui.
Das war, glaube ich, ja.
Schwierig.
Ja, aber ich war noch fünf, war ich damals oder sechs. Und ich weiß nicht, ob er es mir verziehen hat. Es wäre eigentlich interessant, ob er sich das auch gemerkt hat oder ob er das, ob das für ihn überhaupt irgendwie eine Rolle spielt, die Geschichte. Aber in meiner Welt ist das eine Geschichte, ja.
Das ist eine schöne Geschichte, wenngleich zu seiner Ehrenrettung, muss man sagen, weder äußerlich noch innerlich sehe ich da irgendwelche Parallelen. Ja, wenn wir schon bei den Witzchen sind und bei den schönen Anekdoten. Es heißt in unserer Intro gutes Essen und schlechte Witze. Und ich frage dann manchmal meine Gäste, ob sie mir einen dieser zwei Punkte irgendwie erfüllen wollen. Was über gutes Essen erzählen oder schlechte Witze. In deinem Fall dürfte es theoretisch sogar ein guter Witz sein.
Boah. Ein Witz, ja. Es gibt so einen Standardwitz, den ich immer erzähle, und zwar, was kann man tun mit einem Hund ohne Beine? um die Häuser ziehen. Den finde ich sehr lustig.
Ja, der ist schön, ja.
Und der Musiker Wolfgang Buschnick, mit dem ich mal eine gemeinsame Veranstaltung hatte, und es war irre, weil ich habe keine Ahnung von Jazz und wusste auch nicht, was der macht. Also ich habe gewusst, der ist Jazzmusiker, aber wie irre das ist, was der macht, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und dann, ich habe die Veranstaltung moderiert und er war so der Musik-Act. Und dann hat er immer wieder gespielt und ich war tief beeindruckt und habe mir gedacht, so, okay, na super, und jetzt gehe ich da raus. Und ich habe immer wieder Witze erzählt über den Abend verteilt. Und dann hat er auch noch einen Witz erzählt und das war dann auch noch, der war auch noch besser als die Witze, die ich erzählt habe an dem Abend. Okay. Jedenfalls habe ich mir den gemerkt. Und zwar, ich hoffe, ich kriege ihn richtig zusammen. Ein Mann kommt in eine Bar und setzt sich hin und der Barkeeper kommt und sagt, ja, was wollen Sie denn? Und er sagt, ja, ich hätte gern, Moment, ja, na, geht sich noch aus, bevor der große Wirbel losgeht, hätte ich gern noch ein Bier und einen Schnaps. Der Barkeeper bringt ihm das und der Mann haut das runter. Und der Barkeeper fragt ihn, ja, wollen Sie noch was? Und er sagt, ja, bevor der große Wirbel losgeht, geht sich noch ein Bier aus und auch noch ein Schnaps. Und er stellt ihm das wieder hin und er haut das wieder runter, also als hätte er noch nie was getrunken. Und der Barkeeper kommt wieder und sagt, ja, okay, soll es in dem Tempo weitergehen? Und er sagt, ja, ja, na, bevor der große Wirbel losgeht, geht sich noch ein Bier aus und noch ein Schnaps. Und er stellt es ihm wieder hin und fragt, ja, aber was für ein großer Wirbel? Und der Mann sagt, ja, ich habe kein Geld mit. Den kanntest du schon?
Nein.
Nein, nein. Aber den fand ich sehr nett.
Der ist schön, ja.
Ja, ein Musikerwitz, wie mir Wolfgang Buschnick dann erzählt hat.
Ich habe vor kurzem einen tollen Schlagzeugerwitz gehört, aber der funktioniert, glaube ich, nur, wenn man Schlagzeuger ist. Deswegen ersparen wir jetzt. Aber vielleicht auf der Haubendacher Weihnachtsfeier dann. Ich habe meine Frage zu den Pratersternen wiedergefunden, weil die wäre fast verloren gegangen. Mhm. Was war das Motiv für die Sendung? Und vor allem, wie läuft das eigentlich in echt ab? Das habe ich mich dauernd beim Zuschauen gefragt. Spielt da wirklich jede und jeder nur einen Gag runter oder zwei? Oder wie ist das dann im Flug?
Der Andreas Fuderer, der in Wien das Kabarett Niedermeier betrieben hat, damals nur, genau, das gab es in Stadtsaal noch nicht, den betreibt er mittlerweile auch. Und das Kabarett Niedermeier, das ist so die Nachwuchskabarettbühne in Österreich. Also da haben alle angefangen, also Dorfer, Thüringer, Hader etc. haben dort angefangen und Eckel auch und auch die neuere Generation. Das ist so die Premierenbühne für Kabarettistinnen, die gerade anfangen und interessante Sachen machen, weil die inhaltlich programmieren im Gegensatz zu fast allen anderen Bühnen, die rein nach Ticketverkauf programmieren. Also im Niedermeier kriegst du so ein, zwei Jahre Zeit. So. Und wir sind immer zusammengesessen und haben geredet darüber, dass es sowas bräuchte, eine große Plattform, weil es gibt so viel Interessantes in Österreich, aber das kann sich nirgends zeigen. Und das Kabarett hat sich insgesamt in die Richtung entwickelt, dass du an jedem Spielort nur mal einmal spielst und dann fährst du schon wieder weiter zum nächsten. Und wenn du dann nicht voll bist, dann spielst du dort auch nicht mehr. So, also es ist hat sich ziemlich verhärtet, das Business. So, eine Geschichte, die ich immer erzähle an der Stelle ist, als ich angefangen habe im Kabarett Niedermeier, da ist da eine Programmzeitung gehangen aus den 90er Jahren, glaube ich, oder 80er Jahren noch. Und da stand dann, ja, im März spielt der Hader und im April dann der Maurer oder so. Und zwar jeweils das ganze Monat. Und damals gab es ja in Österreich vielleicht 10 Kabarettisten und zwei Kabarettistinnen oder so. Mittlerweile gibt es 200 und die müssen alle irgendwo auftreten. Und da haben wir uns gedacht, wenn dich einmal im Fernsehen 200.000 Leute sehen und nur ein Promille interessiert sich dafür, eine Karte zu kaufen, dann hast du schon mal einen besseren Start. Und wie könnte so eine Sendung ausschauen? Wenn du Leute, die noch nie im Fernsehen waren, in ein Fernsehstudio stellst, dann werden die dort nicht gut spielen können. Und dann haben wir im bayerischen Fernsehen die Sendung Bühnensport aus dem Vereinsheim Schwabing gesehen, wo in so einer Wirtschaft in München Kabarettistinnen und Kabarettisten auftreten. Und der Hannes Ringelstetter hat das damals moderiert. Und dann war ich dort und habe dort zweimal gespielt und es war super. Und dann haben wir gesagt, sowas Ähnliches bräuchte es auch im österreichischen Fernsehen und haben lang gesucht nach einem Ort, der das hergibt, und haben dann das Flug gefunden, wo man die Stadt so mitspürt, wo man alles gut filmen kann, weil es so luftig ist, weil es so eine Club-Atmosphäre hat. Und das hat auf Anhieb funktioniert und funktioniert jetzt auch schon seit 7 Jahren, glaube ich.
So, und in echt ist es dann genauso, wie ich es im Fernsehen sehe? Also da spielt wirklich jeder seine Geschichte schnell runter und dann ist wieder, und die Leute sind ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Sendung dauert, aber geht ziemlich schnell vorbei.
Genau, wir zeichnen 2 Sendungen pro Aufzeichnungstermin auf und es ist quasi wie ein Kabarettabend. Es gibt 2 Hälften. Ich spiele am Anfang ein bisschen, damit die Leute sich auskennen und die Stimmung gut ist. Und dann zeichnen wir jeweils, würde ich sagen, 35 Minuten auf und 10 Minuten werden rausgeschnitten. Meistens das, was ich gespielt habe dazwischen. Wirklich?
Wirklich?
Ja, na, weil bei mir ist wurscht. Ne? Ich bin ja nur der Moderator und meine Aufgabe ist ja nur dafür zu sorgen, dass die Leute, die dort auftreten, gute Bedingungen vorfinden. Und genau. Und die spielen ja auch meistens Nummern aus ihren Programmen, die man schwer schneiden kann. Und wir sagen ihnen aber vorher, ja, 5, höchstens 6 Minuten, weil wir haben nur 25 und wir wollen aber gern 4 Leuten pro Sendung die Möglichkeit geben, da aufzutreten. Und ich spiele aber dazwischen manchmal einfach ein bisschen länger, damit das Level, die Stimmung im Saal gut ist.
Wer sucht aus und nach welchen Kriterien?
Da gibt es eine Redaktion vom ORF und der Andreas Fuderer redet noch mit und letztendlich entscheiden tut es aber die Sendungsverantwortliche vom ORF. Die Produktionsfirma redet natürlich auch mit. Ich mache auch Vorschläge, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich will nicht mitentscheiden. Weil ich mag nicht über Kolleginnen entscheiden.
Wollen wir jetzt noch über die Aggression reden?
Ja, gern. Ich finde das interessant, dass dir das auffällt, weil es ist schon, natürlich ist das eine der Triebkräfte von Comedy ist Zorn eigentlich. Oder zumindest Irritation, würd ich sagen. Also du kommst eigentlich mit der Welt nicht zurecht und wunderst dich, staunst, findest Sachen unlogisch, kurios etc. Und anstatt dich ununterbrochen zu ärgern, machst du dann einen Witz. Und das ist gar nicht so leicht, so einen Witz zu machen. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man sich sehr viel Arbeit macht, bevor man auf die Bühne geht mit etwas. Also so arbeite ich. Ich arbeite manchmal ein Jahr an meinen Texten und dann mache ich die Premiere. Was ich selber gar nicht so toll finde, ist Polemik als Kunstform, gibt es aber auch, hat auch seine Berechtigung und das ist aber wirklich nah verwandt mit dem Fasching, finde ich. Also dass man quasi auf die Bühne geht und sich eine lustige Mütze aufsetzt und rausblärt, was einem alles gegen den Strich geht. Ich finde, das ist ein wertvolles Ventil und das gehört auch auf die Bühne und ich will das gar nicht irgendwie mies machen. Da gibt es auch Leute, die das wirklich gut machen, aber ich würde das nicht machen wollen. Also das ist, da traue ich mir selber nicht genug über den Weg, glaube ich, um das wirklich machen zu können. Ich glaube, da muss man ein großes Selbstvertrauen haben, da muss man sehr überzeugt sein davon, dass das, was man selber zu sagen hat, eine Berechtigung hat. Das habe ich nicht. Also ich bin nicht so frei von Selbstzweifeln. So.
Ja, beim Zorn bin ich bei dir. Also ich glaube, das geht bis ins alte Griechenland zurück, dass man sich halt über was aufregt und dann halt mal eine schöne Brandrede. Und wenn man dann einen Witz einbaut, ist es natürlich viel, viel cooler, muss man sagen. Ja. Ich glaube, wo unsere Diskussion herkommt, ist, dass zu dem Zorn natürlich eine höhere Geschwindigkeit kommt, weil die Leute einfach jetzt mehr Speed brauchen, auch im Fernsehen. Mhm. Und wahrscheinlich auch im Kabarett. Bin gespannt, wie gemütlich du das heute am Abend angehen wirst im Theatercafé. Dort ist halt ein bisschen noch gemütlicher, aber prinzipiell ist alles ein bisschen schneller geworden bei uns.
Ja.
Und
ich spiele auch sehr schnell auf der Bühne. Okay, ja, würden wir jetzt nicht glauben, weil ich so langsam und tief rede. Das liegt daran, dass ich einen Kopfhörer aufhabe und mir die ganze Zeit denke, es hallt so schön, wenn ich tiefe Töne mache, dann ist es wie eine Ohrenmassage. Ja, aber auf der Bühne, ich rede sehr schnell und sehr laut.
Okay, sehr gut.
Ja.
Ja, es ist nämlich auch deine Rolle bei den Praterstern. Also du gehst da raus und brüllst einmal ordentlich quasi in meiner Wahrnehmung. Also das weckt schon ordentlich auf. Ja, wahrscheinlich kommt es daher und Und dann, das hab ich jetzt bei deinen Gästen erfreulicherweise nicht so oft, aber natürlich, wenn du polarisierst, wenn du ordentlich reinhaust, ich nenne jetzt keine Namen, aber es fallen uns wahrscheinlich welche ein, das verkauft sich dann natürlich quasi super, wahrscheinlich. Und gerade auf Social Media, ich beleidige einfach die Hälfte der Menschheit und dann hurra die andere Hälfte und so weiter. Daher kommt es, glaube ich, ein bisschen, dass man diese gemütliche, weil Lukas Resetaritz und so, das war ja auch nicht aggressionsfrei oder das war nicht ohne Zorn, aber das war halt eben so ein bisschen
anekdotisch.
Noch ein Punkt, nämlich aufgelöst. Noch ein Wort, subtil. Subtil ist früher besser gegangen und ich behaupte mal Arbeitshypothese, subtil geht heute nicht mehr so gut, weil die halben Leute verstehen die nicht mehr, weil sie die Subtilität nicht knallen und andere können mit dem sowieso nicht umgehen. Es ist besser, ich hau gleich voll auf den Punkt. Ne?
Ja, Subtilität, muss man auch sagen, ist auch eine Disziplin der Mächtigen sozusagen. Also früher mal bist du ja gar nicht erst auf eine Bühne gekommen, die öffentlich breit wahrnehmbar ist, wenn du nicht schon in irgendeiner hierarchischen Leiter weit nach oben geklettert warst, sozusagen. Und also so Selbstironie und generell Ironie, Subtilität, sich selber für unzulänglich erklären, das kannst du gut machen, wenn du eigentlich sehr mächtig bist. Und die Witze sind immer dort, wo die Macht ist. Immer. Und momentan hat sich das Spiel ein bisschen gedreht. Also auf Social Media kommst du nicht weit mit Subtilität. Ne? Da musst du dich zeigen. Und das ist sozusagen das ist dann dein Kapital. Das hat den Nachteil, dass eben sehr hart aufeinander geprallt wird, aber das hat den Vorteil auch, dass mittlerweile Erzählungen und Perspektiven eine Öffentlichkeit kriegen und ein Publikum finden, die früher niemals einen Platz in der Öffentlichkeit gehabt hätten. Also die Diversität und die Bandbreite dessen, was zum Beispiel in der österreichischen Kabarettszene momentan auftreten darf und ein Publikum hat, das war noch nie so groß. Und natürlich, ja, das wird härter und es gibt eine Auseinandersetzung. Das ist aber auch, das ist auch was Demokratisches. Also es gibt so eine französische Theoretikerin, die Chantal Mouffe heißt die, und die sagt, Demokratie ist Streit. Darum geht es da. Und da ist schon was dran. Ich finde nur, wenn man das Interesse am anderen verliert dabei, dann wird's kritisch. Also wenn man nicht mehr gelassen damit umgehen kann, dass es jemand anderen auch noch gibt und dass der auch eine Meinung hat und auch vielleicht irgendwas weiß, eventuell sogar, dann wird's ungemütlich. Und sowas finde ich dann auch nicht gut. Ne? Aber so klare Haltungen, die mit einem überzeugten Brustton vorgetragen werden und die aus ihrer Welt, aus ihrer Perspektive erzählen, das kann schon sehr reizvoll sein. Ne? Also zum Beispiel Malarina, die ist eine Kabarettistin, die hat jetzt ihr erstes Soloprogramm auf die Bühne gebracht, wo sie quasi die österreichische Zeitgeschichte, also die letzten 10 Jahre vielleicht aus der Sicht einer Austroserbin erzählt. Das ist eine Perspektive, die niemals in der österreichischen Öffentlichkeit irgendeinen Platz gefunden hätte, wenn sie sich diesen Platz nicht selber genommen hätte. Und das ist null subtil oder so, sondern das ist ganz laut und groß und gleichzeitig sprachlich wahnsinnig gut gemacht. Und die hat eine ausgereifte Bühnenfigur hingestellt bei ihrem ersten Programm. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube aber, ich bin ein Geschichtenerzähler und ein meine Sachen haben immer so eine poetische Note ein bisschen. Das ist das, was mir gut gefällt und was ich gerne mache. Und da kommt man wieder auf Social Media nicht weit damit, habe ich das Gefühl. Also da fühle ich mich nicht so zu Hause noch.
Social-Media-Frage kommt eh gleich, aber Malarina, ist lustig, dass du das sagst, weil das war genau die Auslöserin für unsere Debatte, bevor du gekommen bist. Der Auftritt bei den Pratersternen hat sowohl den Kollegen beeindruckt als auch mich. Also das vergisst man nicht. Ich habe es gut gefunden. Er war eben eher schockiert über die Aggression und über die Performance. Aber definitiv markant und ich glaube schon, dass ich mir die auch gerne mal anschauen würde.
Ja,
Jetzt kommt die Social-Media-Frage und dann kommt schon unser
Finale. Kann ich wirklich nur empfehlen, sich das anzuschauen. Das ist ganz toll und sie hat nicht umsonst gleich mit dem ersten Programm Österreichischer Kabarettpreis, Salzburger Stier, Fernsehaufzeichnung etc. Also das ist eine außergewöhnliche Qualität, die da sichtbar geworden ist auf Anhieb. Sowas gab es im österreichischen Kabarett noch nie. Also es gibt keinen anderen Künstler und keine andere Künstlerin, die mit ihrem ersten Soloprogramm, das noch dazu Hardcore-Polit-Satire ist, also das ist ja nicht irgendwie leichte Kost, was sie da macht, so eingeschlagen ist und so gleich ihren Platz gefunden hat. Das ist ganz, ganz eine ganz außergewöhnliche Geschichte.
Lass mal so stehen. Mhm. 5 Postings auf Insta. Gib zu, du bist Generation Facebook.
Ja, eindeutig. Also Facebook, das geht gerade noch, das läuft mit Text und das ist das, wo ich mich zu Hause fühle. Aber so Videos machen und irgendwelche Fotos machen und so,
Ich habe mir dann nur gefragt, wie darf ich mir denn heute Abend dein Publikum vorstellen? Mhm. Ist das dann, also ich wäre da eher einer von den Älteren, sein, nehme ich an, aber so die Insta-Generation sitzt da auch nicht, ne?
Doch auch. Schon. Zum Glück, ja. Also ich kriege auch immer wieder so, worüber ich mich dann sehr freue, Nachrichten von Eltern, die ihre Kinder mitgenommen haben ins Programm und wo dann 16-, 15-, 16-Jährige bei mir im Programm sitzen und dann schreiben mir die Eltern, ja, es hat den Kindern auch gut gefallen und das will was heißen, weil normalerweise finden sie alles fad, wohin sie mitgenommen werden. Und auch meine Älteste war jetzt bei der Premiere jetzt auch wirklich gut gefunden und die hätte auch gesagt, wenn sie nicht gefallen hätte. Und ich habe das große Glück und ich weiß nicht warum, weil eben Social Media, ich bin da wenig präsent, aber ich habe ein sehr durchmischtes Publikum, zum Glück. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich mit Kabarett angefangen habe. Ich komme eigentlich vom Theater, das war das Erste, was ich versucht habe, so oft Theater. Und das ging auch ganz gut. So Theaterstücke schreiben war das damals noch. Aber da kommen halt immer die gleichen Leute, die sich in allem einig sind und reden dann die immer gleichen Sachen. Und das ist unglaublich langweilig, finde ich. Wahrscheinlich hat sich das mittlerweile total geändert und es gibt eine extrem vielfältige, durchmischte und aufgeschlossene Off-Theater-Szene. Also gerade in Graz, ne, das Theater im Bahnhof und so, das gab es ja damals noch nicht, aber die wenden sich ja auch nach außen und nicht nach innen und so. Sowas finde ich dann schon cool. Mein großes Vorbild war immer Dario Fo und solche Sachen, also so Volkstheater. Aber aus irgendeinem Grund ist das Publikum durchmischt? Das war eigentlich die Frage, ja.
Genau, weil die FNC-Hörer ja auch nicht alle und Hörerinnen ja nicht alle 14 sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
die allerwenigsten kennen mich von FM4, glaube ich. Also ich glaube auch, dass die allerwenigsten mich mit diesem FM4-Ombudsmann in Verbindung bringen. Also manche wissen das, aber da muss man schon nachschauen. Ne?
Das heißt, der Bezug sind dann doch eher die Pratersterne oder überhaupt dein...
Ja, und ich bin auch noch nicht so... Ich bin ja jetzt auch schon eine Zeit lang unterwegs und so und das spricht sich dann in dieser kleinen Gruppe an Kabarett-Interessierten spricht sich das rum und ich bin eben viel im Fernsehen und dadurch... ich glaube, dass... Wenn man es messen würde, das Verhältnis zwischen Leuten, die wegen mir im Fernsehen kommen und Leuten, die wegen dem Ombudsmann kommen, das ist 100-1. Mhm.
Aber ihr werdet zwischendurch ein paar Mal den Ombudsmann durchgehört, da
habe ich mich richtig gefreut. Ah ja, schau.
habe ich mich gefreut. So, jetzt kommen wir zum Wordrap und falls dir irgendwann ein besserer Name einfällt, schick ihn mir und dich für immer mit Credits versehen. Mhm. Also kurze Fragen, kurze Antworten und ich habe dann vor, einem ORF-Kollegen von dir in ein paar Wochen das auch zu stellen, genauso und dann zu schauen, Pendeluntersuchung.
Muss man mit einem Wort antworten?
Nö, nein. Aber halt, wenn es geht, kurz, aber das Konzept ist nicht so strikt.
Passt.
Lieblingssendung im ORF? Schneller. Definitiv schneller.
Nein, ich denke die ganze Zeit drüber nach, was im ORF überhaupt ist. Weil Lieblingssendung im ORF, ZIP 2.
Okay, ich habe es nämlich absichtlich ORF gesagt, weil es hätte auch Radio sein können. Deine schlechteste Idee bisher und warum?
Das war mein erstes Soloprogramm auf die Bühne zu bringen. Mein Vorbild damals Ricky Gervais, und ich habe eine Figur auf die Bühne gestellt, die war so derartig unsympathisch, dass es nur so geraucht hat. Und ich hatte von Anfang an recht viel Publikum durch damals noch den Ombudsmann. Und die Hälfte ist in der Pause gegangen, weil sie gedacht haben, was ist denn das für eine Sau? Und das war auch wirklich eine Sau. Und sie haben aber halt gedacht, ich bin das. Und das war echt eine schlechte Idee, würde ich nicht mehr so machen. Und
du hast die für immer verloren.
Ja, na, wenn wir, also zwei kommen nie mehr. Die, die die Karten gratis kriegen, oder Leute, die in der Pause gehen.
Also so ist das nicht. Gut, du musst in einer Stadt unter 500.000 EinwohnerInnen leben, Klagenfurt oder Graz?
Klagenfurt.
Servus TV macht dir ein äußerst lukratives Angebot. Du antwortest wie?
Reden wir.
In Wien lieber Arena oder Staatsoper?
Früher nur Arena, mittlerweile gelegentlich Staatsoper, und das ist schon geil.
Du schaltest den Fernseher ein auf ORF 1, läuft ein Fußballmatch auf ORF 2, eine Volksmusiksendung. Was machst du?
Fußball.
Stermann oder Grissemann?
Das ist unmöglich zu beantworten.
Ich weiß, das ist eine richtige Scheißfrage.
Ne? Ja, na, Grissemann, grandioser Schauspieler, Parodist, Humorgenie, Stermann, brillanter Entertainer, Sir und Sprachgroßmeister, Gelassenheits-Yogi, die beiden in Kombination, die haben die Welt in mein Jugendzimmer gebracht. Also da kann ich auf keinen von beiden verzichten.
Rot oder schwarz?
Rot.
Sehr gut, richtig. Hosea, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Viel Erfolg mit deinem Programm.
Danke für die Einladung.
Ja, und ihr hört jetzt halt alle weiterhin brav FM4. Das ist schon wichtig, gerade auch die Jüngeren unter euch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In ein paar Wochen gibt es die nächste Folge unseres kleinen Podcasts. Inzwischen dürft ihr uns gern positive Reviews hinterlassen, 5 Sterne mindestens, und uns teilen und weiter erzählen und so weiter und so fort. Wir müssen endlich aus dieser Nische raus. Wir müssen endlich aus dem Underground. Helft uns dabei. Herzlichen Dank an das Pod für die Produktion und an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Ciao, ciao.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Und hier noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann hört doch auch Nicht mit mir, den neuen Podcast über fatale Fälle aus Medizin und Justiz. Folge 1 jetzt online, überall, wo es Podcasts gibt.
Nicht mit mir. Fatale Fälle aus Justiz und Medizin.
Der böse Wolf und das Mädchen im Rollstuhl.
Auf den ersten Blick ist es eine Krankengeschichte. Eine sehr heftige Krankengeschichte einer jungen Frau. Mehr als ein Jahrzehnt voller Untersuchungen, Schmerzen und Operationen. Auf den zweiten Blick aber ist es eine unglaubliche Geschichte, die wir heute erzählen.
Es ist eine Geschichte voller Versäumnisse, Fehler und Missgeschicke. Eine Geschichte voller Pech und auch voller Zynismus. Eine Geschichte, die kein Happy End haben kann. Aber zumindest wird sie besser ausgehen, als wir bis vor kurzem für möglich hielten.
Das hat mit einer Anwältin aus Graz zu tun und mit einer Versicherung, die wie aus dem Nichts auftauchte. Ihr hört Nicht mit mir, den Podcast über dramatische medizinische Fehler, über vermeintliche Irrtümer der Justiz und die Folgen für unschuldige Menschen. Wir sind Christina Stegisch
und Wolfgang Kühnelt
und präsentieren euch Nicht mit mir, eine Produktion von Das Pod.